10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer Forums.
Heute sprechen wir über ein Thema, das mit verschiedensten neuen Tiefpunkten in den letzten Tagen und Wochen immer wieder die Nachrichten auch dominiert hat. Wir sprechen über die Situation in Israel und in Gaza. Und ich freue mich sehr, dass Maya Seurev, die Geschäftsführerin des New Israel Fund Deutschland, erneut bei uns ist, auch relativ frisch zurückgekehrt aus Israel. Frau Seurev, ich habe in der Vorbereitung tatsächlich jeden Tag gedacht, das ist wieder ein Thema, über das wir sprechen müssen. Ob es die neue Militäroffensive in Gaza war mit dramatischen Bildern, die wir auch gesehen haben von ermordeten Rettungskräften, die dann verscharrt wurden samt ihrer Fahrzeuge. Das kann man sich ja alles gar nicht ausdenken. Wir erleben in Europa, dass Orbán nicht etwa beschließt, den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs zu vollstrecken, sondern nein, er will ihn auch nicht einfach ignorieren, sondern Ungarn wendet sich direkt vom Internationalen Strafgerichtshof ab. Und dann erleben wir Netanyahu, der bei Trump sitzt und ihn weiter für alles preist, was er tut, in der Hoffnung darauf, weiter unterstützt zu werden. Sie waren, bevor wir über all diese Dinge sprechen, vor kurzem erst in Israel selber. Wenn wir mal den Schleier dieser Schlagzeilen beiseite schieben, Sie haben ja einen Eindruck auch bekommen, wie es den Menschen im Land geht. Wo steht dieses Land im Moment? Was sind eigentlich die Diskussionen, die die Menschen dort vor Ort bewegen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder im Podcast zu sein, auch wenn ich wünschte, es wären inzwischen bessere Zeiten. Wir hätten inzwischen ein Ende des Krieges und eine Freilassung aller israelischen Geiseln erreicht. Leider ist es nicht so. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, weiterhin über dieses Thema zu sprechen. Also danke dafür. Ich war Ende Februar, Anfang März in Israel für das Treffen von New Israel Fund, der Organisation, für die ich arbeite, mit Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Welt. Und der Eindruck ist schon sehr bedrückend. Also muss ich das vorstellen, wir haben jetzt im April anderthalb Jahre seit dem 7. Oktober erreicht. Und obwohl natürlich die Menschen in Israel sozusagen es vielleicht verglichen mit den Menschen im Gazastreifen verhältnismäßig gut haben, wirkt sich natürlich der Krieg auch in jeglicher Hinsicht auf die Menschen dort aus. Es ist eine unglaubliche Müdigkeit, die Menschen haben Angst. Viele Familien gibt es, wo zum Beispiel Eltern oder Familienmitgliedern seit sowas wie 400 Tage bereits Reservedienst geleistet haben, die nicht bei den Familien waren. Die ökonomische Situation ist alles andere als gut. Und hinzu kam, ich war eben in dieser Phase da Ende Februar, wo jeden Samstag verschiedene Geiseln freigelassen wurden von der Hamas. Und wenn Sie sich erinnern, das war diese Zeit in dem Waffenstillstandsabkommen, wo hat die Hamas im Gazastreifen dann so Zeremonien organisiert hat, so ganz grausame Zurschaustellungen, wo dann die Geiseln auf so eine Bühne geführt wurden, dort solche Zertifikate erhalten haben. Und in Israel, muss man sich vorstellen, saßen alle Menschen vor dem Fernseher stundenlang, wurden immer wieder diese Bilder gezeigt. Dann kamen die Geiseln, wurden an das Militär übergeben, dann wurden die endlich von ihren Familien in die Arme geschlossen. Und das war so ein kollektiver Prozess, hatte man den Eindruck. Das heißt, dieses Geiselthema ist dort extrem präsent, aus verständlichen Gründen. Ja, es war einfach total herzzerreißend mit anzusehen. Es war auch die Woche, wo dann die Leichen von Shira Queer und Ariel Bibas, der Mutter und den beiden Kindern, die entführt wurden, nach Israel zurückgebracht wurden. Der Vater wurde lebendig freigelassen und seine Frau und die beiden Kinder eben nicht. Und diese Familie wurde ja so ein bisschen zu Symbol auch für die Geiseln, eben weil es so unfassbar ist, dass dort ein Baby und ein Kleinkind entführt wurden. Und die Trauer war wirklich überall zu spüren. Sie müssen sich das so vorstellen, dass auch wenn man in Ben-Gurion im Flughafen schon ankommt, sind dort die Bilder von den Geiseln, in den Straßen sind die Bilder, das ist eine sehr große Anteilnahme. Und das war damals das Nummer eins Thema, was die Menschen bewegt hat.
Jetzt gibt es inzwischen neue und zwar auch sehr massive militärische Operationen im Gazastreifen. Wie denken die Menschen darüber? Nun haben sie natürlich mit vielen Menschen auch zu tun, die Teil der Zivilgesellschaft sind, die sehr kritisch eingestellt sind, auch gegenüber der israelischen Regierung. Aber was ist so mit der Masse der Menschen? Also auf was für eine Unterstützung stützt sich eigentlich diese Regierung noch?
Ja, das ist eine komplexere Frage. Wie Sie schon erwähnt haben, wir unterstützen Organisationen, die sich für die Rückkehr der Geiseln, einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges einsetzen. Wir unterstützen jüdisch-palästinensische Bürgerbewegungen, die sich ganz klar für ein Ende des Krieges positioniert haben. Tatsächlich ist es so, dass eine Mehrheit der Israelis, 70%, sich dafür ausgesprochen hatten in Umfragen in die Phase 2 des Waffenstillstands. Also diese zweite Phase ist ja dann nie gekommen. Die erste Phase ist ausgelaufen und dann ist der Waffenstillstand beendet worden, als Israel die Luftangriffe wieder aufgenommen hat und der Hamas vorgeworfen hat, eben die Geiseln nicht freizulassen, entsprechend der Vereinbarung. Und das heißt, diese zweite Phase ist nie gekommen. Aber 70% der Israelis wollten das. Und diese Phase hätte beinhaltet einen weiteren Waffenstillstand, die Freilassung der Geiseln und den Abzug des israelischen Militärs. Bei der Motivation der israelischen Bevölkerung gegen eine Fortsetzung oder Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen sich auszusprechen, spielt das Thema Geiseln eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, das überwiegende Argument war eben zu sagen, nur so bekommen wir die Geiseln frei. Und tatsächlich ist die allergrößte Anzahl der Geiseln ja auch durch diplomatische Initiativen freigekommen. Und ehemalige Geiseln und Angehörige haben sich sehr offen in den Medien bei Protesten gegen die Wiederaufnahme der Kämpfe ausgesprochen, weil sie gesagt haben, wir wissen, dass das Leben unserer Angehörigen, unserer Liebsten, unserer Freunde und Freundinnen aufs Spiel setzt. Ehemalige Geiseln, darunter auch Yarden Bibas, der Vater von den Kindern, von denen ich gerade berichtet habe, hat gesagt, wir wussten als Geiseln, dass wann immer es Militärschläge gab, sind auch die Geiselnehmer sozusagen mit uns sehr brutal umgegangen. Wir wissen, dass es nicht der Weg ist, die Geiseln frei zu bekommen. Also das ist die primäre Motivation. Ja, es gibt auch Stimmen, die ganz deutlich gesagt haben, wir müssen zurückkehren zu einer Militäroffensive in Gaza. Das lag im Januar, Februar und bei ungefähr einem Viertel von Israelis. Und dann ergibt sich halt der Gap ergibt sich daraus, dass die Mehrheit der Israelis schon der Meinung ist, die israelische Armee sollte und wird den Krieg in Gaza gewinnen. Aber was das heißt, ist nicht so richtig klar, beziehungsweise das kann man den Umfragen nicht so richtig umnehmen. Sie haben ja gefragt nach der Unterstützung für die Regierung Netanjahus. Eine Umfrage von Kanal 12 im März hat ergeben, dass 6 von 10 Israelis der Meinung waren, Netanjahu sollte zurücktreten. Eben auch, weil man ihn mit verantwortlich macht für das Versagen der Sicherheitskräfte am 7. Oktober und in der Verhinderung des 7. Oktobers. Und es gibt auch eine breite Unterstützung dafür, dass es ein Gremium geben sollte, eine staatliche Kommission, einen Ausschuss, der das Sicherheitsversagen aufarbeiten sollte. Das heißt, eine Mehrheit ist dafür, dass die Regierung sich stellen sollte, der Verantwortung nach dem 7. Oktober. Ja, es gibt auch einen Kern von Netanjahu-Unterstützer, die weiterhin zu seiner Regierung halten, egal was passiert. Aber der überwiegende Anteil sieht das schon sehr, sehr skeptisch.
Sie haben nach Ihrer Reise bei LinkedIn geschrieben, die zivilgesellschaftlichen Aktivistinnen und Aktivisten stehen enorm unter Druck. Wie äußert sich dieser Druck und hat der sich auch verändert über diese letzten 1,5 Jahre?
Direkt nach Ausbruch dieses Krieges wurden Stimmen, die sich kritisch geäußert haben, in ihrer Versammlungsfreiheit eingeschränkt, in der Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das da gab es sowohl rechte Aktivistinnen, die Online-Hetzkampagnen organisiert haben, die Privatadressen von kritischen JournalistInnen beispielsweise veröffentlicht haben, wo sich dann Mobs versammelt haben und die Privathäuser angegriffen haben. Aber das geht auch Hand in Hand mit Versuchen der aktuellen Regierungskoalition, die Arbeit der kritischen Zivilgesellschaft entscheidend einzuschränken. Es liegt beispielsweise gerade ein Gesetzentwurf im Parlament, der vorsieht unter anderem, dass NGOs auf Zuwendungen, die sie von ausländischen Regierungen oder nachgeordneten Behörden erhalten oder nachgeordneten Institutionen, 80% Steuern zahlen müssen. Und dass diese NGOs oder zivilgesellschaftlichen Organisationen auch keine Petitionen mehr vor israelischen Gerichten einreichen dürfen. Das würde beispielsweise auch die Förderung von deutschen Stiftungen für Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen betreffen. Und es ist klar, dass eben dieses Gesetz auch genau auf diese Art von Organisationen abzielt. Denn die Regierung nimmt sich mit diesem Gesetz, es gibt einen Passus dazu, dass Organisationen davon auch ausgenommen werden können. Es geht nicht darum, Zuwendungen für andere Bereiche einzuschränken, sondern es zielt aller Wahrscheinlichkeit nach mit ziemlicher Sicherheit auf diese kritische Arbeit ab. Es soll auch die Zusammenarbeit beispielsweise mit ausländischen, zum Beispiel mit dem Internationalen Strafgerichtshof, kriminalisiert werden. Und das ist alles, was jetzt immer noch debattiert wird. Es ist gerade eine Parlamentspause, weil die Pesachferien, das Pesachfest kurz bevorsteht. Aber es kann immer noch sein, dass es trotzdem noch weiter bewegt wird im Parlament. Man muss dazu sagen, dass dieses Gesetz nicht neu ist. Das wird seit über 10 Jahren immer mal wieder aus der Schublade geholt. Mal geht es um eine 25-prozentige Besteuerung, mal um eine 50-prozentige Besteuerung. Aber das Ziel ist eben klar, die Arbeit unmöglich zu machen und mit einem Argument, was wir auch aus Russland kennen oder aus Ungarn kennen, also dieser Vorwurf, dass Organisationen mit ausländischer Finanzierung die Sicherheit des Staates untergraben würden, diese Art der Arbeit eben massiv einzuschränken.
Ja, es ist, erinnert sehr an das, was wir aus Russland gehört haben vor ein paar Jahren, wo eben die Zivilgesellschaft auch halbwegs kriminalisiert wurde. Jetzt ist ja die internationale Reaktion auch unter dem Eindruck vieler anderer Krisenherde auf der Welt sehr still geworden. Sie haben es gesagt, Sie waren vor Ort in Israel, um auch Ihre Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern zu treffen. Deutschland hat ja sicherlich nochmal eine sehr besondere Beziehung zu Israel. Ist es in anderen Teilen der Welt noch schwieriger, Aufmerksamkeit für diesen Konflikt aufrechtzuerhalten?
Das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich finde eher immer wieder erstaunlich, dass es doch ein Konflikt ist, der auf der ganzen Welt sehr starke Reaktionen auslöst. In Europa, ich war in Griechenland kürzlich, da wird es auch sehr heiß debattiert, Lateinamerika, also wirklich auf der gesamten Welt. Aber es ist klar, dass auch bei dem Thema, wie wir es auch in Deutschland sehen, sozusagen die Pole immer weiter auseinander wandern. Ne? Also es gibt Regierungen, zum Beispiel in Ungarn, die sich sehr einseitig mit der israelischen Regierung und der israelischen Regierungspolitik solidarisieren und diese sehr bedingungslos unterstützen. Und dann gibt es andere, die das sehr stark kritisieren. Aus Sicht der demokratischen israelischen Zivilgesellschaft, ich sage immer demokratisch, weil es eben auch eine undemokratische gibt, ich denke an die Siedlergruppen beispielsweise, aber aus der Sicht derjenigen, die sich für Demokratie, Menschenrechte und Bürgerrechte einsetzen, ist es tatsächlich so, dass es eine sehr gefährliche Situation ist, weil in einem Moment, wo eben diese Angriffe auf die Zivilgesellschaft zunehmen und wo die Regierung ja auch einiges unternimmt, um andere Grundfesten der Demokratie auszuhebeln oder außer Kraft zu setzen, ist die Unterstützung für die Zivilgesellschaft einfach nicht da. Also was meine ich damit? Zum Beispiel, als das letzte Mal dieses Gesetz zur Besteuerung von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Parlament debattiert wurde, ist die amerikanische Regierung interveniert. Die deutsche Regierung ganz genauso. Das war eben ein klares Bekenntnis von, nein, wir stehen an der Seite von demokratischen Kräften. Und dieses Mal ist allen klar, eine Trump-Administration wird das nicht machen. Und dann ist die Frage, wer ist denn dann noch da? der auch genug Einfluss ausüben kann gegenüber Israel, um die israelische Regierung zu überzeugen, da nicht vorzugehen, nicht in dieser Art und Weise vorzugehen. Und da liegen sehr große Hoffnungen auf Deutschland. Gerade auch, weil gesehen wird, dass Deutschland innerhalb der EU eben immer noch eine herausgehobene Position hat. Aber ich meine, wir haben im Moment keine Regierung, ja, oder wir haben eine geschäftsführende Regierung. Und wir wissen noch nicht, wie die sich positionieren werden. Und die AktivistInnen vor Ort sagen ganz deutlich, wir brauchen euch in Deutschland mehr denn je. Und wir können sozusagen, wir hoffen, dass ihr eure Überzeugung und eure Unterstützung für demokratische Werte und Menschenrechte und Völkerrecht sozusagen jetzt stärker denn je artikuliert, weil wir haben nicht mehr so viele Verbündete auf der Welt. Oder zumindest nicht Verbündete, die die Macht hätten, das auch durchzusetzen.
Aber hat Deutschland denn überhaupt diese Macht, das durchzusetzen? Denn der Grund, warum das Wort der Amerikaner so schwerwiegend ist, liegt ja weniger in ihrer kulturellen Vorherrschaftsstellung, sondern mehr in den Flugzeugträgern, die sie schicken können zur Unterstützung. Deutschland hat Stand heute keinen Flugzeugträger, soweit ich informiert bin. Also was wiegt denn bei der Regierung Netanyahu überhaupt das Wort aus Deutschland?
Ich kann leider nicht in die Köpfe gucken, muss ich wieder sagen an dieser Stelle. Aber klar ist, dass Deutschland ja an einigen Stellen sehr enge Beziehungen zu Israel hat und natürlich auch die deutsche Unterstützung für Israel gesehen wird und wahrgenommen wird. Und auch wenn das abgetan wird, der israelischen Regierung ist klar, dass zum Beispiel im Thema EU, sei das in Forschungsverbänden, sei das in wirtschaftlichen Abkommen, sie ein Interesse daran haben, weiterhin mit der EU zusammenzuarbeiten und darüber auch mit Deutschland. Die amerikanischen Zölle haben Israel als eine große Überraschung getroffen. Man hatte gedacht, dass man davon ausgenommen wäre, weil eben die israelische Regierung und Netanyahu persönlich sich ja so gut mit Trump versteht. Und das heißt, man sucht schon nach anderen Standbeinen, nach anderen Unterstützungsformen. Und daraus ergibt sich für die EU, aber auch für Deutschland schon auch ein Handlungsspielraum. Man darf nicht vergessen, Deutschland unterstützt sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen in Israel, unterstützt die Kunst, unterstützt die Universitäten. Es gibt sehr viele, sehr tiefgreifende Beziehungen, sei das bei den Gewerkschaften, sei das im Jugendaustausch. Wie gesagt, da wird dann schnell gesagt, ach, kümmert euch um eure eigenen Sachen. Aber ich glaube, wenn es am Ende wirklich darauf ankommt, ist man sich schon dessen bewusst, dass Deutschland da ein wichtiger Partner ist.
Wir haben über all diese Schlagzeilen am Anfang kurz gesprochen. Steckt da möglicherweise auch eine Art Strategie dahinter, die Welt im Grunde mit immer neuen News abzulenken? Zum Beispiel abzulenken von einem Blick ernsthaft auf die Situation, auf die Meinung im israelischen Volk, auf die ausbleibenden Erfolge bei der Befreiung der Geiseln und so weiter. Also ist das Zufall, dieser ganze Theaterdonner, oder steckt da doch eine Strategie dahinter?
Die Vermutung liegt sehr nahe, dass das nicht Zufall ist, sondern dass da eine Strategie dahinter liegt. Und zwar, dass es erstens eine Überwältigungsstrategie ist, die System hat. Also da werden so viele neue Gesetzesinitiativen auf den Weg gebracht. Da wird der Chef des Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, gefeuert. Dann wird die Generalstaatsanwältin gefeuert. Dann fliegt Netanyahu nach Ungarn. Also das heißt, die Schlagzeilen überschlagen sich so, dass auch die Menschen in Israel, die Zivilgesellschaft vollkommen den Überblick verlieren, dass sie jeden Tag eigentlich nur aufwachen und versuchen sozusagen das nächste Feuer zu löschen. Und dass es das sehr schwer macht, auf eine strategische, organisierte Art und Weise darauf zu reagieren. Und dass man vor allen Dingen auch so ein bisschen ermüdet, weil man das Gefühl hat, jeden Tag wieder müsste man auf die Straße gehen. Und es hat auch insofern ein System, als dass diese Regierung ja ins Amt gekommen ist mit schon einem sehr detaillierten Plan dessen, was sie umsetzen wollen. Und zwar sei das im antidemokratischen Justizumbau oder sei das im Besetzen des Jordanland und der Annexion des de facto Annexion des Westjordanlandes. Und Menschenrechtsorganisationen haben nachgewiesen, dass die Regierung diesen Plan auch trotz des Krieges oder im Schatten des Krieges weiterhin fortgesetzt hat. Das heißt, wenn man 10 Initiativen auf den Weg bringt und dafür kommen dann nur 5 durch, dann hat man immer noch 5 erreicht. Und das führt auch dazu, dass sich der Diskurs verschiebt. Das ist etwas, was wir auch in Deutschland erfahren. Man bringt so viele Sachen auf den Weg und pusht sozusagen den Diskurs so weit nach rechts. Ich denke da etwa an die Vorschläge, die palästinensische Zivilbevölkerung aus dem Gazastreifen zu vertreiben, dass dann Mittellösungen auf einmal vernünftig aussehen oder nach Kompromiss aussehen. Und ich glaube, hinzu kommt, Sie haben darüber gesprochen, dass man vielleicht davon ablenken wolle, dass es eben keine Erfolge gibt. Der Punkt ist, glaube ich, eher auf die Interessen hinzuweisen, die die verschiedenen Mitglieder dieser Koalition in Israel haben. Und diese haben sich auch nicht verändert. An der Spitze der Regierung natürlich Netanyahu, der immer noch der Korruption angeklagt ist. Er hat jetzt die Generalstaatsanwaltin entlassen, die für dieses Verfahren mit verantwortlich ist. Er hat den Inlandsgeheimdienstchef entlassen, der gegen ihn und seine engsten Vertrauten aufgrund von Beziehungen zu Katar und Finanzierung durch Katar ermittelt hat. Dann gibt es diejenigen, die die Interessen der rechtsradikalen Siedler vertreten, Itamar Ben-Gvir, der gerade erst wieder in die Regierung eingestiegen ist, nachdem der Waffenstillstand eben zerfallen ist oder aufgehoben wurde. Und dann gibt es die ultraorthodoxen Parteien, die eben für ihr Klientel wirtschaftliche Vorteile erzielen wollen und verhindern wollten, dass die Ultraorthodoxen in die Armee eingezogen wurden, was vom obersten Gerichtshof gekippt wurde. Das heißt, all diese Akteure haben ein erklärtes Interesse daran, die rechtsstaatlichen Grundlagen Israels zu unterminieren, die Checks and Balances oder die Watchdogs, wie man auf Israel auf Englisch sagt, außer Gefecht zu ziehen. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Und es ist notwendig und wichtig, diese Sachen miteinander in Beziehung zu setzen und zu verstehen und zu sagen, da gibt es klare Interessen, die da vertreten werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wie gesagt, wir sehen, wie das verfolgt wird und wir sehen auch, wie das Konkül leider zu einem großen Teil aufgeht und auch schon viel Schaden angerichtet wurde.
Schauen wir zum Schluss vielleicht nochmal nach Berlin. Die Koalitionsverhandlungen gehen so langsam auf die Zielgerade, möglicherweise jedenfalls, oder erklärtermaßen ist ja immer noch der Wunsch da, nach Ostern so langsam mal in die Regierungsbildung dann final einsteigen zu können. Welche Hoffnung haben Sie auf eine konstruktive Rolle der neuen Bundesregierung in Richtung dieses Konflikts?
Ich wünsche mir eine klare Erklärung der Unterstützung an die demokratische Zivilgesellschaft und an diejenigen Israelis und PalästinenserInnen, die sich für eine friedliche Zukunft einsetzen. Ich wünsche mir ein klares Bekenntnis zu Menschenrechten und zu völkerrechtlichen Prinzipien. Der erste Test wird sicherlich die Frage sein, ob ein möglicher Bundeskanzler Merz, wie angekündigt, Premierminister Netanyahu, trotz Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes nach Berlin einlädt. Das wäre ja eine Sache, wo auch JuristInnen darauf hingewiesen haben, dass es etliche Probleme auch für das Grundgesetz mit sich bringen würde. Also da merken wir eben ganz schnell, dass es nicht, dass Israel nichts ist, was weit weg ist und nichts mit uns zu tun hat, sondern natürlich auch etwas mit der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit hier im Land macht. Und ich erwarte auch, dass sich diese Regierung, die demokratisch gewählte Regierung, genauso wie sie sich von antidemokratischen rechtsextremen Kräften hier in Deutschland distanziert, dies auch von rechtsextremen Kräften in Israel tut.
Maya Soref, Sie haben zu Beginn des Gesprächs gesagt, eigentlich wäre es Ihnen lieber, wenn das Thema gar nicht mehr so heiß wäre, über das wir sprechen müssen. Ich bin Ihnen trotzdem dankbar, dass wir es heute getan haben und bin mir fast sicher, dass wir es in ein paar Monaten sicherlich wieder tun werden, weil uns dieses Thema weiter beschäftigen wird. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für Ihre Arbeit und schön, dass Sie wieder im Podcast waren.
Herzlichen Dank und das nächste Mal hoffentlich mit besseren Nachrichten.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.